Am letzten Sonntag habe ich im Rahmen unserer Reihe Predigt zur Apostelgeschichte über Stephanus gepredigt, den ersten Märtyrer. Er wurde gesteinigt, weil er sich als Christ öffentlich dazu bekannt hat. Und ein Mann war in der Steinigung dabei, sein alter Name Saulus. Er wurde ja dann, nachdem er Gott persönlich kennengelernt hat, hat er den Namen Paulus angenommen. Saulus von Tarsus war dabei. Und die junge Christengemeinde in Jerusalem wurde gerade durch ihn in große Bedrängnis geführt. Es setzte die erste große Verfolgungswelle ein. Viele Christen flohen nach Judäa und Samarien, wo sie dann ihren Glauben lebten und verkündigten. Die Führer der Juden wollten diese Christensekte ausrotten. Und der besonders übereifrige Pharisäer Saulus zeichnet sich durch extrem gute Leistung aus. Er stellte den Christen nach, er nahm sie gefangen und er führte sie dann letztendlich ins Gefängnis. Gerade dieser Christenverfolger, der dafür verantwortlich ist, dass viele Menschen dadurch auch den Tod fanden, sollte in der Kirchengeschichte eine ganz besondere Rolle spielen. Er wurde der erste Heidenmissionar, weil Gott ihn in seinen Dienst berief, nachdem er sich bekehrt hatte. Bei Gott gibt es eben keine hoffnungslosen Fälle. Und so möchte ich heute uns diesen Christenverfolger Saulus ein wenig beleuchten, der zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam. Drei Dinge fangen auf. Das erste, was mir auffällt, ist, Saulus hat eine persönliche Begegnung und er reagiert darauf, er ändert sein Leben und wir sehen vor allem zuerst einmal sein altes Leben. Und das war so. Apostelgeschichte 9, für alle, die es gerne nachlesen möchten. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und er bat um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle dieser neuen Richtung Angehörten aufspüren, um sie zu verhaften und gleichgültig ob Mann und Frau in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Ein religiöser Eiferer für Gott. Aber, jetzt wollen wir ihn mal positiv beleuchten, diesen Saulus. Er war ein Pharisäer. Er war in aller Gründlichkeit in den Lehren der Väter der Juden ausgebildet worden. Bei einem der besten Lehrer damals. Gemaliel hieß der. Er wurde ein exzellenter Theologe. Er kannte große Teile des Alten Testamentes aufwendig. Er war ein tief religiöser Mann und er meinte, dass er für Gott kämpfen muss. Er meinte, ich muss Gott verteidigen. Ich muss mich dafür einsetzen, dass das, was ich gelernt habe von meinen Angehörigen, von den Vätern und von den Vätern der Väter, dass das die richtige Lehre ist und hier muss mit allem Nachdruck umgesetzt werden. Und diese komische Sekte, diese Christensekte dazwischen, die ist eine ernste Gefahr für uns. Ich muss mich dafür einsetzen, dass die keine Macht bekommen. Das war seine absolute politische und auch religiöse Bedeutung. Und das ist ja so gefährlich, wenn man politisch und religiös so 120-150%ig aktiv ist, dann wird man nicht selten fanatisch und auch verblendet. Und genau das ist bei Saulus der Fall. Ein fanatisch verblendeter, religiöser, politischer Mann. Getrieben war Paulus davon, die Gesetze der Väter exzellent zu erfüllen. Und ihm stand eine glänzende Karriere davor. Er war da auch im Sprungbrett, einer der führenden Pharisäer zu werden. Das war die damalige politische Leitung der Juden. Und er genoss das Vertrauen des Hohepriesters, bekam sogar Sondervollmachten, Christen gefangen zu nehmen. Paulus war religiös, gar keine Frage. Er glaubte an Gott und er hatte seine Überzeugung, die von der Bibel her geprägt war. Er folgte den Bestimmungen, die Menschen für richtig hielten. Er kämpfte für die Ideale des Judentums und stellte sich all denen in den Weg, die seiner Überzeugung nach eine Gefahr für Gott, für Judentum oder Altes Testament bedeuteten. Aus jüdischer Sicht ein vorbildlicher Mann. Nur seine Verblendung schadet letztendlich Gott selbst. Denn er kann nicht das tun, was Gott eigentlich tun möchte. Wie viele engstirnige Verbote und wenig lernbereite Menschen, ich ergänze auch Christen, gibt es, die in dieser Weise heute genauso handeln. Sie sagen Gott, aber sie meinen sich selbst. Sie lehren Gnade, aber sie führen Menschen in eine enge Gesetzlichkeit. Sie sagen Freiheit und sie führen Menschen in Abhängigkeiten, persönlich oder auch von der Institution Kirche. Und darum sind Männer wie Saulus auch heute noch so gefährlich, weil sie Gott benutzen für ihre Ideologie. Die Tatsache, dass Saulus von den besten Lehrern des Volkes ausgebildet war und die Tatsache, dass er das Beste, was es damals gab, eben Gottes Wort kannte und unterrichtete und trotzdem ein von Menschen beeinflusster, verblendeter Kämpfer war, das gibt mir zu denken. Dieser verblendete Mann will nun beweisen, was er kann, was er ist und wie gut er ist. Und er begibt sich auf den Weg, den er meint, der richtig ist, und entfernt sich damit von dem einzig wahren, lebendigen Gott. Übrigens gibt es solche religiös geprägten, an Gott glaubenden und doch verblendeten Christen auch heute noch. Wie finden sie unter Pastoren, unter Leitern, unter Vätern, die ihre Kinder im Namen Gottes geistlich missbrauchen, in Gemeinden und in Kirchen? Sie entehren Gott und fügen Menschen Schaden zu. Und wir haben in der Seelsorge immer wieder mit geistlichem Missbrauch zu tun, wo wir genau das entdecken. Verblendete Menschen leben im Schwarz-Weiß-Muster. Sie denken, so ist es richtig und was der andere sagt, ist falsch. Sie prüfen nicht die Argumente der Gegenseite. Sie bekämpfen sie. Alles, was ihnen suspekt ist und nicht in ihren Kram passt. Und gerade von hervorragend theologisch ausgebildeten Saulus hätte man doch eigentlich erfahren müssen, dass er die Position und die Aussagen der Christensekte im Lichte der Bibel prüft. Aber er tat es nicht. Und das macht ihn so gefährlich. Und so wird er ein verblendeter Kämpfer für Gott. Getrieben von seinem Glauben und seiner Erziehung, von seiner empfangenen Lehre, wurde er ein Hassprediger. Ein Hassprediger-Mentalität. Wie ein Raubtier ging er vor, um Menschen gefangen zu nehmen. Was mit ihnen geschah, ist ihm völlig gleichgültig. Ob sie getötet wurde oder nicht, das interessierte ihn nicht. Diese Christensekte gilt es zu bekämpfen, weil sie nicht in sein religiöses und politisches Weltbild passt. Und aufgrund der ersten Verfolgungswelle, die über Jerusalem hereinbrach, zogen sogar einzelne Christen nach Damaskus. Und Saulus wollte diese Christen, genau die holen, damit die da gar nicht erst Unheil anrichten und womöglich dort eine neue Gemeinde gründen könnten. In Jerusalem erwarteten diese Menschen dann ein Verfahren wegen Gotteslästerung und meistens wurden diese Menschen dann wie Stephanus gesteinigt. Übrigens durften die Juden eigentlich gar nicht töten und schon gar nicht durch Steinigen, es war ihnen verboten. Aber die Römer schauten bei religiösen Delikten einfach weg, interessierte sie nicht. Solange es friedlich in ihrem Reich war, lasst doch die Juden machen, was sie wollen. Interessanterweise funktionierte das nicht bei Jesus, weil das ein öffentlicher Prozess war. Und so wird Saulus Handlanger des Mordes und auch die Stimme, die in seinem Heiligen Geist, die in seinem Herzen sicherlich vom Heiligen Geist gemahnt hat, überhört er. Und auch das kennzeichnet Hassprediger. Sie sind oft so verblendet, dass sie menschliche Werte wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Achtung vor Werten, aber auch die Stimme Gottes gar nicht mehr hören, auch gar nicht mehr hören wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus tief in seinem Inneren sehr wohl unsicher war. Ist dieser getötete Christus nicht doch der Messias der Juden? Doch er bringt diese Stimme sehr, sehr schnell zum Schweigen. Und jetzt kommt das Gute, das Aber. In all dem ist Gott viel stärker, viel größer als das harte Herz des Menschen. Und es hindert Gott nicht, dem Saulus eine ganz persönliche Begegnung zu schenken. Lesen wir weiter in unserem Text. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor der Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Diese Begebenheit können wir nur aus der Perspektive der Allwissenheit Gottes verstehen. Er kennt das Herz des verblendeten Saulus. Er sieht nicht nur die oberflächlichen Taten, er schaut tief hinein in das Herz, so wie es Gott bei jedem von uns tun kann. Tief hineinschauen in das Herz. Und aus dieser Perspektive gibt es keine hoffnungslosen Fälle, keinen einzigen. Und er weiß, dass in Paulus ein verwundertes, einsames und sicherlich innerlich leeres Herz wohnt. Totgemacht, verblendet, sicherlich missbraucht, wahrscheinlich so geprägt, dass seine natürlichen Gaben nicht mehr funktionieren. Saulus funktioniert, aber sein Herz rebelliert. Seine Prägung hat den wahren Kern seines Herzens so klein gemacht, dass es kaum noch existiert. Ich frage mich heute, wie viele Menschen gibt es, die heute tief verwundet in ihrem Herzen sind? Sie funktionieren im Leben, aber ihr Herz ist krank geworden. Keiner kann hineinschauen, weil wir Menschen bauen eine Mauer drumherum. Aber Gott kann hinter diese Mauer schauen. Wie viele Menschen haben einen Schutzwall um ihr verwundetes Herz gebaut, das ihnen zwar Überleben sichert, aber kein sinnerfülltes Leben. Auch das weiß Gott. Und Gott ist darin Experte, in verwundete Herzen hineinsprechen zu können. Vielleicht auch durch diese Predigt. Und ich möchte all denen am Ende meiner Predigt die Möglichkeit geben, durch ein persönliches Gebet auf Gottes Reden antworten zu können. Auch die, die im Internet mithören. Kehren wir zu Paulus zurück. Plötzlich steht der vor ihm, den er mit aller Macht bekämpft, Jesus Christus selbst. Wie sich das im Einzelnen verhalten hat, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen. Ist auch nicht wichtig. Fakt ist nur, dass Jesus Christus Paulus in einer persönlichen Erscheinung anspricht. Er hat ihn wohl gesehen und die Menschen, die dabei waren, haben die Stimme Jesu gehört. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus Reaktion ist erstaunlich. Der Christenverfolger sagt nicht etwa: Jesus, geh weg, ich will von dir nichts hören. Er hält der Begegnung mit Jesus stand. Und genau das belegt es für mich, dass Saulus tief in seinem Herzen getroffen ist, dass er dieser Begegnung standhalten kann. Sein Herz weiß genau, wer dieser Jesus ist. Der gebildete alttestamentliche Theologe wird in dieser Sekunde genau wissen, dass sich hier Jesaja 53 erfüllt. Es ist Jesus. Es ist der Messias. Es ist der gekreuzigte, das gekreuzigte Gotteslamm aus Jesaja 53, den wir Juden gekreuzigt haben, vor kurzem. Und der nun auferstanden ist und tatsächlich lebt. Und hier ist die sichtbare und für Paulus auch hörbare Beweis der Existenz Jesu Christi. Und Saulus begreift, dass sein Kampf gegen Jesus Christus sinnlos ist und auch falsch ist. Der Christenverfolger beginnt nicht um sich zu schlagen, er geht in sich und fängt an, Gottes Stimme zu hören und ernst zu nehmen. Er erkennt, dass er mit seinem sündigen Leben vor Gott nicht bestehen kann. Und er weiß, dass er der Vergebung und der Erlösung durch Christus bedarf. Die Begegnung mit Jesus und die Begleitzeichen überwältigten ihn so sehr und setzen nun einen Prozess in Gang. 3 Tage dauert er. Und im Zuge dieses Prozesses kommt er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Als sichtbares Zeichen erblindet er. Blinde Menschen sind auf Führung anderer angewiesen. Und dieses Zeichen hat er verstanden. Ich bin blind, nicht nur körperlich. Ich bin auch in meinem Herzen blind. Und ich bin darauf angewiesen, dass Gott mir diese Blindheit nimmt und dass ich verstehe, wer Gott ist, wer Jesus ist und wie sich das alles verhält. 3 Tage lang wird er sehr intensiv gebetet haben und über diese Dinge nachgedacht haben. Und nach 3 Tagen, schmerzliche Tage des Fragens, des Nachdenkens, des Betens, 3 Tage der Ungewissheit, 3 Tage in Blindheit, greift Gott erneut ein. Lesen wir weiter. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in seiner Vision: Hananias! Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte: Geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Hause von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, so dass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias, ich habe gehört, dass viel Schlimmes von diesem Mann ausgegangen ist, die er den Gläubigen Jerusalem angetan hat. Und er hat die von den obersten Priestern Vollmachten erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte: Geh und tu, was ich dir sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israels. Ich will ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr hat dir auf dem Weg, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Klammer auf, sichtbares Zeichen des Glaubens, Klammer zu. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da ließ er sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Und Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Da ist zuerst dieser Wegbereiter, der Hananias. Ein Mann, der ganz eng verbunden mit Gott lebt. Er handelt im Glaubensgehorsam. Also ich hätte auch Schiss gehabt, zum Mörder und Christenverfolger hinzugehen und den zu segnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Gott sagt ihm ganz klar, gibt ihm den Auftrag, du, von dem Mann geht keine Gefahr mehr aus. Mit dem habe ich was vor. Das ist ein Mann, der jetzt zu uns gehört. Geh hin, segne ihn. Und Hananias tut es im Glaubensgehorsam und mit einer ganz großen Liebe für diesen Mann. Er müsste diesen Saulus eigentlich hassen, weil er so viele Menschen hat töten lassen. Aber er sagt: Saul, Bruder, was für eine liebevolle Ansprache. Und er zeigt, dass in seinem Herzen eine echte Liebe ist. Und genau das ist doch das Kennzeichen von Christsein, dass wir Menschen mit Liebe begegnen und sie segnen. Genau das ist Kennzeichen von Christsein. Und das sehen wir hier bei Hananias. Er steht im Dienst für Gott und geht mutige Wege, wider aller Logik, im Auftrage Gottes. Und er leistet somit Geburtshilfe, damit Saulus zum lebendigen Glauben durchdringt. Wir brauchen heute mehr denn je Nachfolger Jesu Christi, die in diesem Sinne als Gottes Hebamme unterwegs sind. Und dann sehen wir Paulus' Entscheidung. Glaube und Nachfolge. Ja, der Heilige Geist, wie gesagt, ist das sichtbare Zeichen, dass Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Wer den Heiligen Geist hat, hat das Leben, ist ein Kind Gottes, mit dem Recht, das in die Ewigkeit eingehen zu dürfen. Und Saulus bekommt hier den Heiligen Geist. 3 Tage lang hat er gerungen mit sich wahrscheinlich. Er kannte große Teile des Alten Testamentes auswendig. Und er hat viele Stellen über den Messias auswendig gekannt. Das geht ja im 1. Mose 3, Vers 15 schon los mit Aussagen über den Messias. Und zieht sich durch das ganze Alte Testament durch. Und er wird diese Bibelstellen im Gedanken bewegt haben, er wird sie im Gebet bewegt haben und er wird begriffen haben, dieser Jesus, den er verfolgt hat, das ist der Messias, der von Gott gesandte Erlöser für unsere Schuld, für unsere Sünden. Er wird verstanden haben, dass er Vergebung und Erlösung braucht, die er nur bei Jesus Christus bekommen kann. Und er wird verstanden haben, dass er eine Menge Fehler gemacht hat im Leben. Sünder, wie die Bibel sagt, das eigentliche Ziel im Leben verfehlt hat. Und dann kommt dieser Hananias, betet ihn, segnet ihn. Er muss gar nicht mehr viel sagen, der Hananias. Er muss ihn nur segnen Und in der Situation des segnenden Gebetes öffnet Paulus sein Herz für Gott und sagt: Jesus, du stehst draußen vor der Tür, komm herein in mein Herz. In dieser Sekunde bekommt er den Heiligen Geist als sichtbares Zeichen, Zeichen des zum Glauben gekommens. Und was tut ein Mensch, der zum lebendigen Glauben gekommen ist, als erstes? Er lässt sich taufen. Sichtbares Zeichen, dass er nun zu Gott gehört durch Jesus Christus. Das ist das erste Zeichen des Glaubens, dass ich das auch öffentlich bekenne im Taufbecken. Übrigens, wir werden demnächst noch nicht, aber im Juli nachher eine Taufe haben, schön am See hier im Ratzeburger See, und wer dich gerne taufen lassen möchte, Lena hat sich zur Taufe gemeldet, ist herzlich eingeladen, mich anzusprechen. Sichtbares Zeichen des zum Glauben gekommens. Und dann bleibt er bei den Christen in Damaskus. Das zweite sichtbare Zeichen, wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist, ist, dass er sich eine Gemeinde sucht, ein geistliches Zuhause. Er bleibt bei den Christen in Damaskus. Wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass Paulus jetzt selbst zum Verfolgten wird. Und dann muss er fliehen aus Damaskus. Aber das könnt ihr dann in Ruhe nachlesen. 9. 10. 11. Kapitel können wir noch ganz viel über Paulus lesen. Liebe Gemeinde, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Keine. Nochmal dieses Bild hier. Jesus Christus erreicht ihn. Ja? Jesus Christus erreicht ihn. Und ich bin so dankbar und so froh, dass das auch heute noch geht. Jesus schaut nicht darauf, was wir können. Jesus schaut nicht darauf, wo wir gut oder schlecht sind. Jesus schaut darauf, auch nicht darauf, wie unser Leben bisher verlaufen ist, was es am Guten und am Schlechten produziert hat. Er schaut in unser Herz. Er kennt unsere Verwundungen, unsere Schmerzen, unsere Fehlprägungen, unsere Schutzmauern und Egoismen. Und wenn er in seiner Allwissenheit weiß, dass in unserem Herz eigentlich Sehnsucht nach mehr ist, dass unser Herz eigentlich glauben möchte, dass unser Herz Sehnsucht danach hat, Frieden mit Gott zu bekommen, dann steht er vor der Herzenstür eines jeden Menschen, vielleicht auch jetzt. Sei es bei den Menschen, die es im Internet mithören, oder bei uns hier. Und Jesus sagt: Lass mich doch rein. Der Türgriff ist innen, nicht außen. Und wenn du die Tür öffnest, dann komme ich in dein Herz. Der Mensch allein entscheidet, ob er Gott sein Leben anvertrauen will durch Jesus Christus, ob er Vergebung seiner Schuld empfangen möchte oder ob er das nicht möchte. Gott zwingt keinen Menschen. Jesus hat Saulus seine ganze Schuld vergeben und macht aus ihnen ein Paulus. Jesus hat ihm vergeben und mit ihm vollkommen neu angefangen. Und später sagte Paulus diesen Satz: Ich lebe, aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Paulus' Herz wurde geheilt. Und sein Leben bekam trotz aller Widrigkeiten, die er später als Heidenmissionar erfuhr, eine ganz tiefe Sinnerfüllung. Nun möchte ich persönlich werden. Ich möchte all denen einladen, die sagen, ich möchte mein Leben mit Gott neu festmachen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder neu festmachen. Ich spüre, dass Jesus an meine Herzenstür klopft. Ich möchte euch ein Gebet vorsprechen. Ihr dürft dieses Gebet gerne mitsprechen, wenn ihr das möchtet. Und mit diesem Gebet lassen Sie Jesus Christus in Ihr Herz hinein. Lasst uns beten. Ich mache eine kleine Pause und ihr könnt das dann nachsprechen. Lieber Vater im Himmel, ich habe nicht nach dir gefragt und deinen Willen nicht beachtet. Ich bin eigene Wege gegangen und habe in meinem Leben viele Dinge getan, die dir nicht gefallen haben. Ich weiß, dass das Sünde ist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, Jesus Christus, und nehme das Angebot der Erlösung persönlich an. Ich öffne dir, Jesus, mein Herz und möchte mit dir ein neues Leben beginnen. Bitte gib mir den Heiligen Geist, der von nun an mein Leben prägen darf. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast und dass du mir Schuld vergeben hast, dass du mich liebst und mich erlöst hast. Ich danke dir, dass du mich zu einem Kind Gottes gemacht hast. Amen. Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, dann würde ich mich freuen, wenn wir hinterher miteinander ins Gespräch kommen. Und für die, die es im Internet mitgebetet haben, Sie können mich gerne anschreiben. Amen.